Morgen. Das kennen Daniel schon so lang. Haben schon oft Musik spielen gehört, aber Solo singen habe ich noch nie von dir gehört. Mal was denn? Zuerst hast du schon einmal angestimmt. Ich möchte nur mit uns beten. Vater, ich möchte Danke sagen. Ich möchte wieder Danke sagen für unsere Gemeinschaft hier und dass wir dein Wort uns anschauen dürfen. Und ich möchte so sehr bitten, dass du jeden Einzelnen da wieder was aufzeigst, was mitgibst in diesen Tag, in diese Woche, in unser Leben. Hilf uns da, alles beiseite zu räumen, was uns hindert. Schenk uns frische, ruhige Gedanken für dein Wort. Und ich möchte auch bitten, dass wir, ja, dass wir da gerade das, was uns belastet, wegbringen, um auf dich zu hören, um einen freien Blick, um ein freies Ohr für dich zu haben. Segne du uns da dabei. Amen. Ich freue mich für jeden, der heute da ist, der es eingeplant hat, zu dem Gottesdienst zu kommen. Das ist gut. Es ist ja auch das schon heutzutage notwendig, sowas einzuplanen, wo es ja so viel gibt, was man tun kann, auch am Sonntag, an dem Tag, den Gott eigentlich zum Ruhen nicht geplant, sondern bestimmt hat. Also ich kann jeden raten, der dem Wort Gottes nach Apostelgeschichte 2,42, ihr kennt wahrscheinlich diese Verse, wo es ums praktische Gemeindeleben geht. Jeden, der darin treu sein will, dass er aktives und regelmäßiges Gemeindeleben einplant. Es tut den Geschwistern gut, wenn du da bist, und es tut dir gut. Ihr hört es schon, das Wort planen und gut tun, oder besser gesagt Gutes tun, habe ich jetzt schon des Öfteren erwähnt, und das Ganze nicht ohne Grund, weil um das soll es heute gehen. Planen, um den Überblick zu behalten, ist ja in unserer Zeit sehr wichtig. Ohne genaue Planung geht es im Kernbereich unseres Lebens mehr, sei es im beruflichen oder im privaten. Ohne Zeitplanung ist das Leben mit den täglichen Anforderungen, die wir so haben, schwer oder oft gar nicht mehr zum Bewältigen. Planen gehört dazu, und es wird der Andi und die Astrid jetzt wieder ein bisschen mehr lernen müssen, wahrscheinlich in Zukunft. Die Mütter sind ja da gewaltig herausgefordert, finde ich, und auch sehr begabt darin. Gott hat sich da sicher was gedacht dabei. Ich sehe das bei mir zu Hause mit ein paar Kindern, die müssen so richtig Logistikerinnen sein, und was die so aus einem Tag rausholen oder einpacken, ist schon sehr erstaunlich. Also planen ist dabei wirklich sehr wichtig. Menschen planen enorm viel, und sie haben auch da so ihre Hilfsmittel. Und mein Hilfsmittel ist das da. Ja, das ist mein Hilfsmittel, mit dem kann ich schon fast alles machen. Ab und zu ist mir schon rausgerutscht, dass das mein Hirn da drinnen steckt, aber ihr wisst es, auch wenn es nicht groß ist, da hat ganz schön viel Platz, und da sind alle Termine, Geburtstage, Notizen und so weiter gespeichert, und macht Ding, und dann weiß ich auch, jetzt kommt das oder das. Nur eins kann mein Handy nicht. Euch auch nicht. Es kann mich nicht rechtzeitig zu einem Termin hinbringen. Ich habe es heute schon gemerkt, ich war der Letzte, glaube ich, der da angekommen ist. Es kann mir sagen, wann ich einen Termin habe, und wahrscheinlich bei den meisten oder bei einigen Handys eventuell auch, wie ich dort hinkomme, aber hingehen muss ich selber. Ja? Und trotzdem, Hilfsmittel, die ich da habe, kommt mir ab und zu etwas dazwischen, oder ich komme zu spät, oder ich komme gar nicht. Und dabei ist die Frage, kommt mir wirklich was dazwischen, oder komme ich mir dazwischen? Was sagt der Jakobus dazu? Ihr wisst ja, der Jakobus ist ein, ich würde sagen, ein gerader Müche. Er sagt ganz klar und deutlich, das, was er von Jesus verstanden hat und was er bei den gläubigen Menschen Falsches sieht. Und er hört sich oft so hart an, weil es bei ihm halt nur so schwarz oder weiß gibt, um uns Dinge mit genügend Kontrast, mit genügend scharfen Kontrast vor Augen zu führen, die seiner Meinung nach nicht aufgeweicht werden dürfen, weil es eben direkt um unser Glaubensleben um unsere Beziehung zu Gott geht. Bei ihm gibt es keine Graubereiche. Eigentlich gibt es auch im ganzen Evangelium kein Graubereich. Da gibt es nur entweder für Jesus oder gegen Jesus, mit Jesus oder ohne Jesus. Und somit entweder Himmel oder Hölle. Eigentlich wäre ja das ganz gut, wenn das so eindeutig ist. Dann weiß man ganz genau, wie man dran ist. Aber wir wissen, für viele Menschen ist das vielleicht zu einfach. Für andere ist es wieder zu kompliziert. Und darum haben die Menschen so den Hang, überall ein bisschen einen Graubereich einzuführen, dass man es so oder so sehen kann. Und diesen Graubereich haben wir fast bei allen unseren Lebenssituationen. Und so immer beim Planen. Jakobus schreibt in seinem Brief an Judenchristen, an Gemeinden, die es schon einige Zeit gibt, das erste Feuer, die angespannte Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, das hat schon ein bisschen nachgelassen bei den Gemeinden, die der Jakobus angeschrieben haben. Sie haben lernen müssen, dass das, was, wenn Jesus sagt, dass er bald kommt, nicht gleichbedeutend sein muss mit dem, was wir darunter verstehen, wenn wir sagen, er kommt bald. Ja? Mein Schwiegervater wird zum Beispiel sagen, das ist wie beim Mandy. Wenn der sagt, wir treffen uns Szene, dann ist das ja meistens eine andere Szene, als wir er darunter versteht. Das ist so mein Graubereich, da wo ich nicht stolz drauf bin, dass ich trotz Hilfsmitteln nicht immer genauso da bin, wann ich sein sollte. Okay, weil Jesus eben gesagt hat, er kommt bald, aber er ist noch nicht wiederkommen und nach ihrer Schlussfolgerung auch nicht so bald wiederkommen wird, haben diese Gemeinden damals versucht, einen Weg zu finden, mit dieser Situation umzugehen. Und ihr wisst ja eh, wie das so ist in unserem Leben. Wenn wir wissen, in 5 Minuten werden wir abgeholt, dann nehmen wir uns nichts mehr vor, dann tun wir auch nichts mehr. Aber wenn wir nicht genau wissen, wann wir fort müssen, dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen, wie wir die Zeit bis dorthin überbrücken können, damit sie nicht vergeudet ist. Und so ist es auch laut diesen Versen, die wir dann gleich lesen werden, den Angeschriebenen von Jakobus gegangen. Zum Segen, das Leben geht da anscheinend doch noch weiter. Und so haben sie angefangen zu planen. Sie haben eben einen Weg finden müssen, wie sie ihr Christenleben, ihr Christsein auf dieser Erde, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir da haben. Also die Christen damals haben einen Weg finden müssen, wie sie ihr Christenleben, ihr praktisches Christenleben, mit den ganzen Möglichkeiten, die sie da auf dieser Welt haben, und bei uns sind sie ja mittlerweile schon viel mehr Möglichkeiten, die wir haben, dass sie das unter den Hut bringen können. Zum Teil sind es Möglichkeiten, die in unserer Umwelt und in ihrer Umwelt gang und gäbe sind, aber für ein Leben in der Nachfolge von Jesus nicht so gut sind. Und davon wollen wir uns heute ein oder zwei genauer anschauen und dazu lesen wir Jakobus 4, ab Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 6. Wer Bibel mit hat, kann das gern aufschlagen. Jakobus 4, ab Vers 13. Ich lese euch das dann vor. Da steht: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in euren Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, die aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen des Schnitters ist dem Herrn der Herrscher zu Ohren gekommen. Ihr habt euch über den Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Wir wissen ja, die Juden sind von Anfang an, oder die, sagen wir besser gesagt, die Judenchristen sind von Anfang an immer wieder vertrieben worden. Sie haben kein eigenes Vieh mehr, so nicht mehr diesen eigenen Grund gehabt, um sich selbst zu ernähren, um sich selbst erhalten zu können. Die haben was anderes finden müssen, um ihr Leben zu können. Und da sind halt die meisten Handelsspezialisten geworden. Also die Juden sind dafür bekannt, gute Händler zu sein. Das Ziel von jedem Händler ist ja, und das ist auch legitim, das Ziel ist, Gewinn zu machen beim Handeln, bei den Geschäften. Das steht an oberster Stelle, damals wie heute. Meistens wird das ganze Leben dem untergeordnet und darum ist auch ein guter Plan wichtig. Ziele sind von entscheidender Bedeutung. Das ist damals bei den von Jakobus angeschriebenen nicht anders gewesen als wir bei uns heute. An was wird man denn oft gemessen? An was? Wie schauen uns die Menschen an, damals wie heute? An dem, was man hat? Oder wer man ist? Oder? Selten wird jemand nach dem gemessen, was er gut da hat. Ob er die Möglichkeiten genutzt hat, für das Wohl seiner Mitmenschen zu sorgen, sich darum zu kümmern. Jetzt möchte ich halt, dass ihr da nicht abschaltet, weil ihr vielleicht keine Händler seid oder keine Bauern seid. Und du meinst, das betrifft dich nicht. Das Händler wissen wir, das kann man auf Handeln umlegen. Und wir handeln ständig in unserem Leben, nicht nur beim Auto kaufen oder bei materiellen Dingen. Wir handeln, indem wir was tun. Wir handeln ständig. Es gibt ja diese Redewendung, wenn jemand was da hat, wenn man fragt, warum hat der so gehandelt? Es betrifft nicht die Händler allein, es betrifft dich und mich in unserem Handeln, in unserem Tun, bei unserem Vorhaben. Und mit dem Auge und mit dem im Auge, mit dem im Kopf, dass man nicht nur Händler sein muss, um zu handeln, geht Jakobus auf dieses Handeln, sprich auf unser Tun, da im Text ein. Er wirft ihnen vor, wie überzeugt sie davon sind, dass sie auch in Zukunft noch so wie bisher handeln werden können. Bist du auch davon überzeugt, so handeln können weiterhin? Wohlan nun, die ihr sagt, in anderen Übersetzungen heißt es nun, also die ihr sagt, weist auf eine entstandene, auf eine selbstverständliche, normale Gewohnheit hin. Das war für sie schon ganz normal und für uns ist es auch so. Eh klar, war immer so, wird auch so weiter sein. Planst du auch schon aus dieser Gewohnheit heraus? Mit der Sicherheit, dass es eh geht, eh funktioniert, immer schon gegangen? Was soll schon sein? Selbstsicherheit nennt man das. Und Selbstsicherheit bedeutet, man hat in sich selbst Sicherheit. Und der Jakobus will uns aber da bei dieser in sich selbst Sicherheit zwei Probleme aufzeigen, die dabei entstehen können. Das erste, können du und ich mit Sicherheit sagen, ob das Vorhaben gelingt? Man hat nicht die Macht über das Ergebnis. Das geht ja nur, oder? Ist klar, das kann man zugeben. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich gelingt. Wenn ich handwerklich was weiß, kann ich so mit 80%iger Sicherheit sagen, dass es nicht gelingt. Aber das ist nicht sicher. Das geben wir nur zu. Aber beim Zweiten, was er da sagt, was ist euer Leben? Wie ein Dampf. Und wer schon mal einen Dampf gehabt hat, also so einen Alkoholrausch, der weiß, dass er so ein Dampf, besser gesagt, die Nachwirkungen länger anhalten als der Dampf, den der Jakobus da meint. Dampf, jetzt wieder der ohne Alkohol, der ist von vielen Faktoren abhängig, damit man überhaupt einmal sieht. Ja? Denkt an euren Atem, auf den Atem im Winter, wenn man ausatmet. Das ist nichts anderes. Wie lange ist der sichtbar? Oder in der Küche beim Kochen. Pusch, durch den Dunstabzug weg ist er. Und genauso beschreibt der Jakobus, unser Leben. Es ist kurz und man hat nicht die Macht über das eigene Leben. Und da muss man schon ein bisschen offen sein und demütig sein, um sich das einzugestehen. Drum, wer Gott in seinen Planen nicht mit einbezieht, der hat eine falsche Machtvorstellung von sich. Und der Arnold Fruchtenbaum sagt zum Beispiel, das ist anmaßend, arrogant. Und für den Jakobus ist da eine Grenze überschritten worden, weil man es einfach nicht in der Hand hat. Und so braucht sich auch keiner großartig über etwas rühmen, das er geschaffen hat. Es war letztendlich Gnade Gottes. Und ihm soll man dafür rühmen und ihm soll man dafür die Ehre geben. Das fängt schon an in der Früh beim Aufstehen, dass man überhaupt munter wird, aufstehen kann. Das geht dann den ganzen Tag so weiter. Das ist nicht unser Verdienst. Niemand kann es möglich, nur die nächsten Minuten verlässlich vorauszusagen. Sicher aus unserer Erfahrung, außer da können wir schon Prognosen abgeben, aber wird es sicher so passieren, wie wir es vorausgesagt haben? Wir Menschen, wir leben nicht gerne in der Ungewissheit, in der Unsicherheit. Und darum planen wir. Wir wollen so viel wie möglich im Griff haben. Die Bibel hat da einige Verse zu diesem Thema. Ich möchte kurz drei ansprechen. In Sprüche stehen zum Beispiel in Kapitel 20, 24 steht, von Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was verstehst du, Mensch, von seinem Weg? Oder in Sprüche 27, 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Oder in Matthäus 6, 27, Neues Testament. Wer aber von euch kann durch Sorgen seine Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Nehmt. Wir sehen also, wie uns die Bibel darauf aufmerksam macht, dass wir unsere Zukunft trotz bestes Planen nicht in der Hand haben. Auch nicht durch unser Geld, falls wir uns darauf verlassen. Im Gegenteil, wer sich so verhält, der verhält sich nicht richtig. Denn alle unsere Pläne, alle Gedanken, alles Geld für die Zukunft gehört dem, dem wir unser Leben übergeben haben. Jesus Christus, deinen und meinem Herrn. Und das ist die richtige Einstellung. Wir verfügen nicht mehr über unser Leben, weil es Gott gehört. Und er muss in alles planen und vorbereiten, in all unsere Gedanken für unsere Zukunft mit einbezogen werden, mit eingeweiht werden. Dann ist Planen, so wie Gott es befürwortet, okay. Und das zeigt sich ja dann in ganz konkret in der Art und Weise, wie meine Tage, meine Wochen, mein Leben plane und gestalte. Ob ich Gott meine Ideen nur hinbringe und vor ihm absegnen lasse, oder ob ich Gott tatsächlich die Herrschaft über meine Zeit einräume und ihm frage, Herr, was willst du heute von mir? Ist es okay, wenn ich das oder das tue? Alles andere ist möglich, aber sinnlos. Das ist, kennst du sicher, ein bekanntes Sprichwort. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Genau. Manche Menschen handeln aber anders. Da müsste das Sprichwort so heißen. Der Mensch denkt, aber Gott lacht darüber. Und bei einigen ist es vielleicht noch schlimmer. Der Mensch denkt, aber Gott weint darüber. Ist ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, wenn man ein bisschen reinschaut in unsere Umwelt, unser Umfeld, können wir das schon so erkennen. Und nur was kann passieren, wenn wir unser eigener Herr sein wollen, wenn wir dabei nicht ganz gut aufpassen, dann sind bald unsere Termine, unsere Vorhaben, unsere Ziele, unser Streben nach mehr Herr über uns und nimmer mehr Herr über das. Darf ich jetzt nichts mehr planen? Darf ich nicht mehr handeln? Das würde Jakobus nicht sagen. Und ich schon gar nicht. Aber er warnt vor selbstgerechter Überheblichkeit, die davon ausgeht, dass es in Zukunft eh so sein wird, wie es bisher war oder wie du das dir vorstellst. Das Problem ist nicht unser Planen. Das ist auch nicht das Ausnutzen von Möglichkeiten, die wir haben. Man darf es, aber es kommt auf die Einstellung, auf die Motivation, auf das Motiv an. Und Jakobus sagt, dass Christen nicht auf Gott vertrauen und gleichzeitig überheblich, selbstgerecht und eigenmächtig über das eigene Leben verfügen können. Das passt einfach nicht zusammen. Denn so sollt ihr sagen, wenn Gott will, werden wir das oder jenes tun. Es geht darum, dass Gott der Leiter, der Herr über alles ist und dass wir das auch so sehen. Es geht darum, Gott zu ehren durch unser Leben. Und da kann der Vers 17 ein Maßstab sein, wo es heißt, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Das ist auch so ein Schwerpunkt von Jakobus. Jakobus wirft ihnen da vor, dass sie eigentlich wissen, was Gutes zu tun ist, aber sie tun es nicht. Das ist Wissen ohne Handeln. Jakobus will aber, so wie es im 1. Kapitel Vers 22 steht, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter von dem, was wir wissen. Sonst ist es Sünde, sagt er. Es ist Sünde, Falsches zu tun, es ist aber auch Sünde, Gutes nicht zu tun. Und der Vers 17, der ist genau der Mittelpunkt von dem Predigtext. Bei allem, was vorher und nachher erwähnt wird, das haben sie nicht getan. Sie waren nicht um das Wohl der Mitmenschen besorgt. Und wenn wir unser eigenes, also zumindest ich, mein Streben und mein Planen und Tun und Handeln ehrlich analysiere, um wen geht's denn da meistens? Liegt der Fokus nicht hauptsächlich auf uns, auf mir, meiner, mich? Und nicht so selten werden Möglichkeiten verpasst, um Gutes zu tun. Matthäus 25, 45 sagt Jesus, was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also wir wissen, was Gutes zu tun ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist es schon ab und zu so, dass ich oft genug weiß, was Gutes zu tun wäre, aber mir fallen auch gleichzeitig drei Sachen ein, drei Dinge, die mir gerade vielleicht mehr Spaß machen, weniger Zeit, weniger Geld kosten würden und auch nicht so anstrengend waren. Und dann ist plötzlich die Entscheidung, die ja vorher eigentlich klar war, das Gute zu tun, nicht mehr so eindeutig. Und es kann sein, dass das, was ich als gut, als richtig, als notwendig erkannt habe, dass ich das lieber auf die lange Bank schiebe und lieber das mache, was mir so leichter fällt. Es ist eh noch genug Zeit, um mich später um das Gute zu kümmern. Die Frage ist halt, werde ich in meinem Leben einmal die Zeit haben, um das alles zu tun, das was inzwischen auf dieser langen Bank liegt? Ich weiß nicht einmal, ob ich nachher mit euch auf einen Kaffee gehen kann, falls es einen gibt. Aber wenn ich es jetzt möchte. Jakobus lässt uns aber da auch nicht ganz bei dem stehen, sondern Jakobus sagt uns auch ganz deutlich, bei den Grenzen, die er aufzeigt, er gibt uns auch da gleichzeitig eine Chance. Er möchte uns nahelegen, wozu wir unser begrenztes Leben nutzen sollen, nämlich um Gutes zu tun. Und das kann jeder selber herausfinden. Oft sind das ganz kleine Dinge. Nur, man muss es tun. Nicht da drinstehen haben, sondern man muss es tun. Und das kann eben, wie gesagt, kleine Dinge sein und es kann jederzeit sein, es kann heute sein, es kann sein, heute haben wir Vatertag oder nicht nur um den Vater, sondern sag vielleicht deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern, dass du sie lieb hast und sag das konkret mit Taten. Nimm dir Zeit, vielleicht kostet es auch Geld, Menschen Gutes zu tun, die es brauchen. Vielleicht ist es notwendig, dass man sie bei jemandem entschuldigt, den man verletzt hat. Oder fang einen Dienst an in der Gemeinde. Da wird man gebraucht. Liebt einander. Das ist das Wichtigste. Neben Gott lieben, liebt einander. Ehrt die Ältesten, darf ich da sagen als Gast. Die müssen einmal Rechenschaft ablegen. Vor Gott für das, wie sie die Gemeinde geführt haben. Und sie sollen das ohne zu seufzen tun können. Und das liegt nicht an den Ältesten allein, sondern auch an den Geschwistern. Und das Beste oder das Beste Gute, das man tun kann, ist zu Jesus umkehren. Ich weiß nicht, ob das jeder da drinnen schon gemacht hat, aber es lohnt sich. Und das sollte man gar nicht aufschirmen. Im Himmel wird es wunderbar sein. Ich habe jetzt einen Vortrag gehört, da hat einer gesagt, wenn der Himmel nur für ein paar Sekunden offen wäre, dass die Menschen, die gerade leben, reinschauen könnten, nur ein paar Sekunden, würden Milliarden von Menschen auf die Knie gehen und umkehren. Und weil es so schön dort ist. Und das kann ich mir schon so vorstellen. Und für alle, die es nicht so gut geht momentan oder die traurig sind, darauf kann man sich freuen. Der Himmel wird wunderbar sein. Wir haben viel geplant und wir wollen viel tun. Aber das Schönste, wir denken vielleicht an unseren Urlaub, geplanter Urlaub oder was immer, oder wir kriegen ein Kind, man freut sich drauf, aber das Schönste wird im Himmel sein. Da können wir sich freuen. Also das waren jetzt ein paar konkrete Beispiele für Gutes tun. Wenn man in einer guten Beziehung mit Gott ist, dann weiß man ja das. Und ihr wisst es auch, was in Gottes Augen Gutes tun ist. Und aus dieser Beziehung, aus dieser guten Beziehung außer kommen auch die richtigen Motive für unser Handeln. Und diese Beziehung muss man genauso wie unser Handeln, wie unser Planen immer wieder ehrlich prüfen. Jakobus sagt, deine Zeit steht in Gottes Händen. Also plane nicht mit etwas, das nicht du hast. Plane nicht mit etwas, das du nicht hast. Weil deine Zeit steht in Gottes Händen. Leb da nicht in falscher Sicherheit. Ich habe es am Anfang gesagt, eins kann man Hände nicht. Es kann man nicht rechtzeitig zu einem Termin bringen, es kann man sagen, wann einer ist und eventuell, wie ich auch zu diesem Termin hinkomme. Aber hingehen muss ich selbst. Und ich habe auch gesagt, trotzdem kommt mir ab und zu was dazwischen oder ich komme zu spät oder gar nicht. Und dass ich mir da die Frage stellen muss, kommt mir wirklich etwas dazwischen oder komme ich mir dazwischen? Liebe Geschwister, den meisten von euch da herinnen ist schon mal was dazwischen gekommen. Besser gesagt, ist jemand dazwischen gekommen, nämlich Jesus. Jesus ist in dein Leben gekommen. Er hat dich errettet und er hat dich sicherlich ziemlich umgekrempelt. Das eine oder andere hast du daraufhin neu angefangen, das eine oder andere hast du vielleicht nicht mehr getan. Alles, was man halt so in der ersten Liebe tut und sie zeigt und dann anspornt. Und das war gut für dich, glaube ich, wenn du zurückdenkst. Und auch für dein Umfeld. Es kann aber sein, dass du auch mittlerweile Gewohnheiten angenommen hast, denen du nicht nachgehen solltest. Auf welche Stelle in deinem Leben hat Gott seinen Finger gelegt? Muss der Heilige Geist gerade als Mahner in deinem Leben arbeiten, weil Umkehr nötig ist? Er tut es, weil es gut für uns ist. Aber wir können uns einige schmerzliche Erfahrungen ersparen, indem wir auf dem Weg mit dem Herrn Jesus bleiben oder uns auf dem Weg mit dem Herrn Jesus begeben. Es ist Christi Gnade, die uns hier das Leben und dein Leben neu bewerten lässt und anschauen lässt. Und er vergibt dir auch in seiner Gnade voll gern, wenn du was falsch gemacht hast, wenn du falsch dran bist. Er gibt dir wieder die Möglichkeit, dich neu auszurichten, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, wenn du ihn darum bittest. Also, damit uns ganz sicher nichts dazwischen kommt, möchte ich euch ermutigen, zwei Dinge mitzunehmen und zu wissen. Nämlich, wir haben nichts in der Hand. Darum lasst uns so in unsere Vorhaben, in unsere Planungen gehen, wie es Jakobus in Vers 15 uns rät. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Gott hinlegen, ihm bitten und dann handeln. Und bei allem, was wir tun, lasst uns nicht darauf vergessen, Gutes zu tun. Denn wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Es war wirklich schön, wenn wir das als einzelne Christen, aus Gemeinden, gerade da in unserem Umfeld, in unserer Umgebung, wenn wir Gott durch das Ausleben von diesen Anweisungen ehren, damit die Menschen erkennen, wir meinen es ernst, Gott ist wichtig, Gott liebt uns, Gott liebt uns. Gott liebt auch die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das war schön, wenn wir das miteinander schaffen könnten, wenn wir dieses Zeugnis wären. Amen. Ich wünsche euch, das darf ich noch anschließen, Gottes Segen für die ganzen Vorbereitungen, für das ganze Planen, das ihr ja jetzt schon fast abgeschlossen habt, dass es wirklich ein schöner Tag wird da am 26. Juni. Ich freue mich schon, dass wir da sein dürfen als Familie, aber auch die ganze Gemeinde wird kommen. Wir freuen uns auch als Gemeinde, dass wir da dabei sein dürfen für die Einladung. Danke. Und ja, hoffe, dass ihr, wir werden es nicht mehr erleben, aber die nächsten 50 Jahre vielleicht die Jungen wieder ein paar zusammenkommen dürfen. Gott segne euch dabei.